Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, deinem Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Podcast-Reihe, in der wir uns ja mit der Hälfte deiner Examensklausuren beschäftigen. Was ich damit meine, dazu werden wir gleich noch kommen. Wir werden nämlich über die Rechtsanwaltsklausur sprechen. In dieser Folge und auch noch in weiteren Folgen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit mir sitzt hier der Niklas Cordes. Hallo Niklas.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Niklas ist hauptamtlicher AG-Leiter am Oberlandesgericht Hamm und Richter am Landgericht Münster. Und du warst vor allem auch schon mal Rechtsanwalt.
Genau, bevor ich als Richter angefangen habe, war ich 2 Jahre als Rechtsanwalt tätig.
Das heißt, du hast auch diese Praxiserfahrung und in deiner Eigenschaft als hauptamtlicher Arbeitsgemeinschaftsleiter hast du auch ja landesweite Unterlagen in Nordrhein-Westfalen erstellt zu den Arbeitsgemeinschaften zur Rechtsanwaltsklausur.
Genau, so ist es. Auch in meiner CPU AG habe ich häufig den Teil der Rechtsanwaltsklausur übernommen und jetzt einmal Unterlagen für NRW erstellt.
Ja, genau. Weißt du, welche Situation richtig doof sein kann in einer Rechtsanwaltsklausur, wenn man in einer Rechtsanwaltsklausur sitzt?
Wenn man rechtlich keine Ahnung hat, wie man den Fall lösen möchte.
Ja, pass auf. Wenn man in einer Rechtsanwaltsklausur sitzt, was richtig doof sein kann, ist, wenn man nicht klagen kann.
Ja.
Und mit diesem bahnbrechenden Wortwitz habe ich diesen Podcast jetzt auf ein Niveau gehoben, wo wir wahrscheinlich vielleicht schon einige Hörerinnen und Hörer verloren haben. Aber das bedeutet, dass wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, noch dran bist, dass du dich hast nicht abschrecken lassen von diesem platten Wortwitz und zum harten Kern gehörst. Also nochmal herzlich willkommen. Es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Denn was meine ich damit, wenn ich sage, ja, wir beschäftigen uns jetzt mit der Hälfte deiner Examensklausuren oder mit der Hälfte deines Exams, könnte man sogar sagen.
Ja, da muss man sich mal anschauen, welche Klausuren man alles schreibt. Und da nimmt die Anwaltsklausur tatsächlich einen relativ großen Teil ein. Wir haben einmal die Z-Klausuren, Z2 und Z4-Klausur wird eben aus Anwaltsperspektive geschrieben. Dann die S2-Klausur, die Revisionsklausur, kann aus Rechtsanwaltsperspektive kommen. Und in der V2-Klausur kann neben der Behördenklausur auch eine Anwaltsklausur kommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr, sehr groß, dass die Hälfte des Exams die Anwaltsklausur ausmacht.
Genau, wir gehen natürlich jetzt hier vom Modell in Nordrhein-Westfalen aus, wobei die anderen Bundesländer vergleichbare Modelle haben. Also wir schreiben hier 8 Klausuren, 4 Zivilrechtsklausuren, 2 Strafrechtsklausuren, 2 Örechtsklausuren und von den 4 Zivilrechtsklausuren sind in der Regel 2 Rechtsanwaltsklausuren. Und wie du gesagt hast, bei den Strafrechtsklausuren, die 2. Strafrechtsklausur ist häufig auch eine Rechtsanwaltsklausur, nämlich eine Revisionsklausur. Und ja, entsprechendes gilt dann für die Örechtsklausuren, die V2-Klausuren. Das können auch Behördenklausuren sein. Die sind so ein bisschen artverwandt mit den Rechtsanwaltsklausuren. Dazu haben wir auch schon Folgen gemacht. Aber in der V2 kommt vor allem auch die öffentlich-rechtliche Rechtsanwaltsklausur vor. Ja, und wir wollen jetzt in dieser und in den nächsten Folgen, wir müssen mal gucken, wie viele Folgen es werden. Das ist ganz schön viel Holz, durch das man da gehen kann und sollte. Wir werden uns jetzt in dieser Folge mal mit allgemeinen Tipps, mit den Grundlagen zur Rechtsanwaltsklausur befassen und dann uns zunächst konzentrieren auf die Klausur aus Klägersicht bzw. Klägerinnensicht.
Genau so ist es.
Super, dann gehen wir jetzt gemeinsam durch den Jingle und sehen uns gleich auf der anderen Seite. Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, willkommen zurück und vielleicht können wir zunächst einmal starten mit der Frage, welche Klausurtypen gibt es eigentlich in diesem weiten Feld der Rechtsanwaltsklausuren?
Genau, da kann man eigentlich unterscheiden zwischen vielen Klausuren. Wir haben einmal die Klausuren, die wir aus Klägerperspektive schreiben haben. Das heißt, da kommt es am Ende im praktischen Aufgabenteil beispielsweise an, dass eine Klageschrift geschrieben wird oder ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Und dann gibt es noch die Anwaltsklausuren, die aus Beklagtenperspektive geschrieben werden. Das heißt, da ist prozessual schon irgendetwas passiert, worauf wir reagieren müssen. Das heißt, entweder ist bereits ein Titel gegen den Mandanten ergangen und dann müssen wir überlegen, okay, wie können wir jetzt gegen den Titel noch vorgehen? Oder beispielsweise an den Mandanten oder die Mandantin ist bereits nur die Klage zugestellt worden. Dann müssen wir auch da schauen, okay, wie können wir darauf noch prozessual reagieren? Und wie können wir vielleicht noch Gegenforderungen in diesen Prozess einbeziehen? Das sind so die 2 Perspektiven, aus welchen wir die Anwaltsklausur betrachten können.
Genau, das sind die 2 wichtigsten Klausurtypen. Es gibt noch weitere Klausurtypen, auf die wir auch noch gleich ganz kurz zu sprechen kommen. Aber wir haben einmal die Klausur aus Klägersicht oder aus Sicht des Anspruchstellers, kann man auch sagen, weil oft befindet man sich in diesen Klausuren in einer vorgerichtlichen Situation. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Also es gibt noch keine Klage, sondern die Aufgabe besteht dann darin, am Ende eine Klage zu entwerfen. Und wir haben die Klausur aus Sicht des Beklagten oder der Beklagten, wo es dann vor allem darum geht, ja, prozessuale Verteidigungsmöglichkeiten umzusetzen, Klageerwiderung, Einspruch etc. pp. Es gibt dann halt noch paar so ein bisschen so andere Endlein, die da aus dem Stall gewatschelt kommen, dem großen Rechtsanwaltsklausurenstall. Wir haben diese ominösen Kautelarklausuren, zu der wir auch auf jeden Fall in der Zukunft noch eine Folge machen möchten, wo es darum geht, ja, gestalterisch tätig zu werden, ne?
Genau. Bei diesen Klausurtypen hat sich, finde ich, so in den letzten Jahren herauskristallisiert, total wichtig, wie erstelle ich eigentlich einen Vergleich? Das ist so eine Kautelarklausur, die momentan, glaube ich, meiner Einschätzung nach ganz stark auf dem Vormarsch ist.
Ja, oder zum Beispiel Kontrolle einer AGB-Klausel. Dann soll man erst überprüfen, ist die AGB so zulässig, die der Mandant hat? Ergebnis eher nicht. Und dann muss man es entsprechend umformulieren. Das ist zum Beispiel auch eine naheliegende Kautelaraufgabe. Dann gibt es noch Klausuren, die im Berufungsrecht spielen, die natürlich auch jeweils aus Klägerinsicht oder Beklagtensicht gemacht werden. Also die spielen dann im Berufungsrecht. Da muss man vor allem eine Berufungsschrift und eine Berufungsbegründung entwerfen oder eine Berufungserwiderung. Es gibt noch Klausuren, die im einstweiligen Rechtsschutz spielen, ne, auch jeweils aus Sicht des Anspruchstellers oder der Anspruchsgegnerin. Aber damit haben wir, denke ich, die Besonderheiten abgegrast. Die spielen, wie gesagt, zunächst mal eine untergeordnete Rolle, kommen auch im Examen natürlich vor, aber die wichtigsten sind diese großen Blöcke Klausur aus Klägersicht und Klausur aus Beklagtensicht. Vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle schon einmal sagen, wie man diese Rechtsanwaltsklausuren aufbaut. Es gibt ja einen einheitlichen Aufbau, kann man sagen, der sich im Detail ein bisschen unterscheidet. Ich finde, darauf können wir direkt zu sprechen kommen. Und zwar, ja, der grobe Aufbau von Rechtsanwaltsklausuren lautet wie?
Also, man startet auf jeden Fall als erstes einmal mit dem Mandantenbegehren. Das ist der erste Punkt, auf den man eingeht. Vielleicht zur formalen Gestaltung ist es in der Anwaltsklausur auch üblich, dass man die Überschriften hier einmal ausformuliert. Das heißt beispielsweise Groß A, Mandantenbegehren. Der zweite Punkt ist dann Groß B, das Gutachten. Das ist typischerweise das absolute Herzstück der Rechtsanwaltsklausur, wo dann umfassendes materiellrechtliches Gutachten zu fertigen ist. Dann unter Punkt C kommen dann die Zweckmäßigkeitserwägungen.
Ja.
Da geht es dann um prozesstaktische Erwägungen. Wie kann ich das Anspruchsbegehren, was denn nach meiner rechtlichen Prüfung besteht, bestmöglich durchsetzen?
Und das ist ja vor allem das genuin Neue, ne? Wie man das Gutachten schreibt, das weißt du, liebe Hörerin, lieber Hörer, das hast du mit deinem ersten Examen bewiesen. Du kannst ein materiellrechtliches Gutachten zum Beispiel schreiben. Das kannst du, aber diese Zweckmäßigkeitserwägungen, die sind neu und deshalb, davor haben viele Referendarinnen und Referendare nach meinem Eindruck auch entsprechend Respekt.
Genau. Und ich würde sogar sagen, dass das Zivilprozessuale, was man hier in den Anwaltsklausuren, in Zweckmäßigkeitserwägungen leisten muss, auch nochmal ein Stück weit schwieriger ist als in der Urteilsklausur. Mhm. Denn in der Urteilsklausur, da ist irgendetwas schon prozessual passiert und ich muss mir in Anführungsstrichen nur noch überlegen, wie reagiere ich jetzt darauf? Beispielsweise, es wurde eine Erledigung erklärt oder es wurde eine Wiederklage erhoben, dann prüfe ich, okay, welche Voraussetzung hat das? Und hier in der Anwaltsklausur, da wird es verlangt, dass man halt selbst kreativ wird und sich selbst etwas überlegt. Das heißt, wie kann man jetzt selbst möglichst prozessual geschickt vorgehen, sich aber vielleicht auch überlegt, was könnte man machen, bietet sich aber aus den und den Gesichtspunkten nicht an. Das heißt, dass man auch bestimmte Ideen aufwirft, die man gleich wieder verwirft. Mhm. Das heißt, deswegen ist es, wenn man sehr selbstaktiv werden muss, finde ich noch ein Stück weit schwieriger, die zivilprozessualen Besonderheiten hier einzukleiden.
Ist deutlich offener. Darauf werden wir auch ausführlich eingehen, auf diese Zweckmäßigkeitserwägung. Und dann zum Schluss?
Dann unter Punkt D, dann der praktische Aufgabenteil. Da gibt es einen ganzen Strauß an Möglichkeiten, was dort kommen kann. Von Fertigung einer Klageschrift, Stellung eines PKH-Antrages, Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung.
Mhm. Und aus Beklagten sich sowas wie Klageerwiderung, Einspruchsschrift etc. pp. Ja, diese vier Schritte haben wir also: Mandantenbegehren, Gutachten, Zweckmäßigkeit und praktischer Aufgabenteil. Und wir können jetzt schon einmal auf einen kleinen Aufbaufallstrick hinweisen, nämlich auf die Frage, in diesem groben Schema, wo bespricht man eigentlich die Zulässigkeit einer Klage? Und da kann man direkt vorwegnehmen, das kommt drauf an. Worauf nämlich?
Es kommt darauf an, befinde ich mich in der Anwaltsklausur aus Klägerperspektive oder finde ich mich in der Anwaltsklausur aus Beklagtenperspektive?
Ja, das ist die grobe Leitlinie. Wir werden gleich noch ganz kurz auf Ausnahmen zu sprechen kommen, aber das ist erstmal die grobe Weichenstellung. Klausur aus Klägersicht oder aus Klausur aus Beklagtensicht? Jetzt fangen wir mal mit der Klausur aus Klägersicht an, die ja unser erster Schwerpunkt auch sein wird.
Genau, bei der Klausur aus Klägerperspektive, da ist es ja so, ich muss ja erstmal überprüfen, habe ich überhaupt einen Anspruch und in welcher Höhe habe ich den Anspruch.
Ja.
Das heißt, bei der Anwaltsklausur aus Klägerperspektive, es ist unbedingt notwendig, erst materiellrechtlich zu prüfen, in welcher Höhe ich einen Anspruch habe. Vorher kann ich ja beispielsweise auch noch gar nicht entscheiden, bei welchem Gericht erhebe ich überhaupt die Klage, gegen welchen Beklagten beispielsweise erhebe ich die Klage. Das heißt, da ist es unbedingt notwendig, zuerst den materiellrechtlichen Teil zu prüfen.
Genau, und andere Aufbauvarianten sind meistens nur sehr schwer vertretbar. Also du, liebe Hörerin, lieber Hörer, kannst dich da auch gerne mal selbst in die Situation einer Rechtsanwältin hineinversetzen. Ne? Wenn jetzt die Mandantin zu der Rechtsanwältin kommt und sagt, ne, ich meine diesen Anspruch zu haben, setz dir mal für mich durch. Ne? Das Erste, was du als Anwältin machst, ist ja nicht zu sagen, wo klage ich denn jetzt eigentlich? Sondern du überlegst ja erstmal, gibt es diesen Anspruch überhaupt? Und dann überlegst du dir, ob du den einklagst und wie du den einklagst.
Genau. Das ist übrigens auch ganz wichtig, dass man das in den Obersätzen in der Klausur auch widerspiegelt. Dass man auch nicht die Klage müsste zulässig und begründet sein, sondern dass man da den Leser auch abholt, okay, warum prüfe ich jetzt eigentlich was? Das ist ganz wichtig in der Anwaltsklausur, dass man das verdeutlicht.
Genau, beim einschichtigen Aufbau, was das bedeutet, dazu kommen wir auch gleich noch, bedeutet das also, man kann das Gutachten starten mit dem Obersatz, der Mandant könnte einen Anspruch auf Herausgabe des Pferdes haben. Punkt. Und dann geht man die einzelnen Anspruchsgrundlagen durch. Ja, wie ist es bei der Klausur aus Beklagtensicht?
Bei der Klausur aus Beklagtensicht, da müssen wir uns auch schauen, okay, in welcher Situation befinden wir uns denn gerade? Wenn wir in der Klausur aus Beklagtensicht haben, ist ja schon mal irgendetwas passiert. Sagen wir mal jetzt, das erste Beispiel fangen wir mal an. Dem Mandanten und der Mandantin wurde eine Klageschrift zugestellt. Hier gibt es jetzt prozessual erstmal noch nicht so viel zu prüfen, aber es ist schon eine Klage erhoben worden. Das heißt, hier können wir prüfen, okay, es ist schon eine Klage in der Welt. Ist diese denn zulässig und ist diese begründet? Und dann können wir danach in den Zweckmäßigkeitserwägungen überlegen, okay, wenn wir jetzt festgestellt haben, die Klage ist in Teilen unzulässig oder in Teilen unbegründet, wie reagieren wir dann darauf? Das heißt, hier können wir wieder zu unserem altbekannten, gewohnten Aufbau zurückkehren, dass wir erst die Zulässigkeit der Klage prüfen und dann die Begründetheit der Klage.
Ja, das ist praktisch dasselbe Prüfprogramm wie bei Gericht auch. Ne? Der Beklagte guckt jetzt, welche Pfeile hat er denn im Köcher, um sich gegen die Klage zu verteidigen, und aufgrund des Vorranges der Zulässigkeitsprüfung vor der Begründetheitsprüfung prüft man dann im Gutachten auch zuerst die Zulässigkeit der Klage und dann die Begründetheit der Klage. Jetzt haben wir übrigens ganz vergessen zu sagen, wo man denn bei der Klausur aus Klägersicht die Zulässigkeit der Klage prüft.
Genau, das ist die große Frage. Wir haben in dem Gutachten ja erstmal festgestellt, ob und in welcher Höhe besteht ein Anspruch. Und dann kommen wir zu den Zweckmäßigkeitserwägungen. Und die Zweckmäßigkeitserwägungen nehmen in der Anwaltsklausur aus Klägerperspektive immer einen größeren Raum ein. Denn hier haben wir jetzt innerhalb der Zweckmäßigkeitserwägungen zwei Unterpunkte zu prüfen. Wir müssen einmal eine Entscheidung treffen, okay, auf welche Art und Weise setzen wir den Anspruch durch? Und zweitens, liegen denn auch die Zulässigkeitsvoraussetzungen vor, in der Form, wie wir den Anspruch durchsetzen?
Ja.
Was dann sehr häufig eine Klageschrift sein wird. Und da haben wir auch dort zu prüfen, bei welchem Gericht ist die Klage zu erheben und kann diese zulässig erhoben werden.
Ja, mit anderen Worten, grob gesagt, bei Klausuren aus Klägersicht rutscht die Zulässigkeitsprüfung in die Zweckmäßigkeit rein. Und bei den Klausuren aus Beklagtensicht macht man die Zulässigkeitsprüfung schon im Gutachten. Davon gibt es jetzt ein paar Ausnahmen, und eigentlich mag ich diese Einteilung in Klausuren aus Klägersicht und Beklagtensicht, was diese Frage der Prüfung der Zulässigkeit angeht, gar nicht so gerne, weil ein bisschen genauer ist meines Erachtens folgende Einteilung. Es kommt immer darauf an, ist schon eine Klage in der Welt oder nicht. Zum Beispiel, es gibt Klausuren aus Klägersicht, da hat der Mandant als Kläger, als Naturalpartei zunächst selbst Klage eingelegt beim Amtsgericht. Dann hat er ein Versäumnisurteil kassiert und kommt jetzt zu der Rechtsanwältin und bittet um Prüfung. Da hat der Mandant schon geklagt und da hat er sogar ein VU kassiert, und deswegen prüft in einer solchen Situation die Rechtsanwältin auch, kann ich erstmal einen Einspruch dagegen einlegen, und dann ist die Klage zulässig und begründet.
Genau, da hast du vollkommen recht. Das ist quasi eine falsche Beklagtenklausur sozusagen,
ja, genau.
Weil der Kläger irgendwie selbst in die Rolle des Beklagten reinrutscht, so gesprochen in diesem Bild.
Genau, oder auch bei Anwaltswechsel. Wenn man beim Landgericht war, da war zunächst ein anderer Anwalt, dann wechselt er den Anwalt und kommt jetzt zu mir als neuen Anwalt und bittet um Prüfung. Auch da hat man schon eine Klage. Oder auch bei zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfen, weil die zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe sind ja begrenzt auf bestimmte statthafte Rechtsbehelfsformen und deswegen schaltet man auch dort die Zulässigkeitsprüfung vor. Also prüft man zunächst die Zulässigkeit eines statthaften zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfs, bevor man dann auf die Begründetheit zu sprechen kommt.
Vielleicht ein weiteres Beispiel dazu. Ja. Der Kläger hat beispielsweise bereits eine Klage erhoben, der Prozess hat ein Stück weit gelaufen und dann entscheidet er sich, jetzt möchte ich gerne den Rechtsstreit durch Vergleich beenden.
Ja.
Auch dann hat sich der Vergleich an dem bisherigen Prozessverlauf, also die Zulässigkeit und Begründetheit der Klage zu erfolgen. Da sieht man auch mal bei der Anwaltsklausur und bei der Bildung von Obersätzen, dass man sich wirklich ganz konkret den Sachverhalt anschauen muss und dann ganz konkret darauf seine Prüfung ausrichtet.
Ganz richtig, ne? Und in deinem Beispielsfall, das liefe dann sogar auf eine Kautelarklausur, dann aus Klägersicht sozusagen hinaus. Und aber da sieht man halt, ich weiß, das ist manchmal frustrierend zu hören, aber man darf nichts zu pauschal anwenden. Grundsätzlich ist es richtig, bei Klausuren aus Klägersicht im Gutachten zunächst ein materiellrechtliches Gutachten zu machen. Das ist, würde ich sagen, in 8 von 10 Fällen oder so trifft das zu. Aber es gibt eben auch Fälle, da haben wir auch bei Klausuren aus Klägersicht bereits eine Klage und da muss bitte zunächst deren Zulässigkeit geprüft werden aufgrund des Vorrangs der Zulässigkeitsprüfung. Ja, wir werden jetzt in dieser und in den kommenden Folgen auf jeden einzelnen dieser Schritte eingehen, auf jeden einzelnen dieser Punkte. Bevor wir da starten, würde ich noch vielleicht vor die Klammer ziehen, mal so einen typischen Bearbeitervermerk, wie das aussieht. Also man sitzt jetzt zum Beispiel in NRW in der Z2 oder Z4 Klausur, die Klausuren werden ausgeteilt und dann, was hast du dann als erstes gemacht eigentlich?
Ich bin tatsächlich immer angefangen, als erstes den Bearbeitungsvermerk zu lesen. Das klingt immer wie so eine Binsenweisheit, aber manchmal ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr hilfreich, weil da manchmal schon auch bezüglich der rechtlichen Lösung vielleicht beziehungsweise der weiteren rechtlichen Würdigung ein paar Tipps drin sind, die man vielleicht für einen späteren Verlauf gebrauchen kann.
Ja, das war auch genau meine Vorgehensweise. Also ich habe auch zunächst den Bearbeitervermerk gelesen. Ne? Es gibt auch andere Herangehensweisen, Leute, die zunächst eben einfach von vorne nach hinten lesen oder Leute, die in Urteilsklausuren zum Beispiel zunächst das Protokoll zur mündlichen Verhandlung lesen. Aber ich glaube, am sichersten fährt man, wenn man zunächst mal in den Bearbeitervermerk guckt, um zu sehen, was ist hier eigentlich Sache, was ist von mir hier verlangt. Und da habe ich mal einen beispielhaften Bearbeitervermerk hier mitgenommen und ich lese den einfach mal vor. Der ist jetzt aus Nordrhein-Westfalen. Vergleichbare Bearbeitungsvermerke gibt es auch in den anderen Bundesländern. Ich zitiere einfach mal und wir halten mal nach jedem Satz inne und sagen, was daraus zu ziehen ist. Also, die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Sicht nach Maßgabe des Mandantenauftrages umfassend zu begutachten.
Genau, in diesem kleinen Satz steckt schon mal richtig, richtig viel drin.
Ja.
Erstmal der Maßstab, der für jede Rechtsanwältin und jeder Rechtsanwalt gilt, Maßstab des Mandantenbegehrens. Deswegen ist auch das Mandantenbegehren am ganz Anfang sehr wichtig. Das ist die Marschroute für die Rechtsanwältin und den Rechtsanwalt. Nur das Ziel, was die Mandantin oder der Mandant erreichen möchte, das soll begutachtet werden. Das grenzt es ein und erweitert es auch. Das heißt, dadurch wird die Marschroute erstmal vorgegeben.
Ja, das ist praktisch den Nagel in die Wand, den wir jetzt hauen, das Mandantenbegehren, und daran hängen wir jetzt unser Bild dann hinterher auf. Im Gutachten nämlich.
So ist es richtig.
Zum Gutachten, da werden wir gleich noch allgemein einiges zu sagen, deswegen halten wir erstmal fest, da steht erstmal drin, Mandantenbegehren, Gutachten und alles hat sich eben an diesem Mandantenbegehren oder hier in dem Wortlaut an dem Mandantenauftrag zu richten.
Ich würde vielleicht auch noch einschließen bei dem Wort umfassend, was da drin war. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zur Urteilsklausur und das macht vielleicht die Rechtsanwaltsklausur auch ein Stück weit schwieriger, manchmal jedenfalls materiellrechtlich als die Urteilsklausur, weil wir umfassend zu prüfen haben, das heißt in alle denkbaren rechtlichen Gesichtspunkte, nach Maßgabe des Mandantenbegehrens natürlich, ist der Sachverhalt zu untersuchen.
Ja, das ist auch, jetzt hast du es angesprochen, deswegen würde ich das jetzt auch gerne einmal kurz ausführlicher noch ansprechen. Das umfassend ist sogar in diesem Bearbeitungsvermerk unterstrichen, also nochmal hervorgehoben. Und damit möchte das Landesjustizprüfungsamt natürlich deutlich machen, du, liebe Hörerin, lieber Hörer, lieber Bearbeiter, liebe Bearbeiterin, muss jetzt in alle Richtungen ausströmen. Gutachtenstil. Ne? Wir müssen das, was wir aus dem Studium kennen, wir müssen das in alle Richtungen prüfen. Und das macht es nach meinem Eindruck tatsächlich auch ein Stück weit schwieriger. Ich persönlich finde die Rechtsanwaltsklausuren schwieriger als die Urteilsklausuren, weil da weniger klausurtaktische Erwägungen greifen. Zum Beispiel in der Urteilsklausur, wir haben zum Beispiel in der Beweiswürdigungsfolge darüber gesprochen, da gibt es, wenn man eine Beweisaufnahme in einer Urteilsklausur in der Akte hat, dann weiß man, das haben wir in der Beweiswürdigungsfolge näher ausgeführt, auf diese Beweisaufnahme kommt es an. Ich muss irgendwie in meiner rechtlichen Prüfung da hinkommen, dass es auf diese Beweisaufnahme ankommt und ich dann die Beweise, wenn sie denn ergiebig sind, würdigen kann. Und hier in der Rechtsanwaltsklausur ist es viel offener, ne?
Genau. oder beispielsweise auch noch allgemein, wenn ich eine in der Urteilsklausur zu einer Klageabweisung komme, dann ist es ja zulässig, direkt auf den einen Gesichtspunkt zu springen und den Anspruch daran scheitern zu lassen.
Genau.
Ganz anders ist es jetzt in der Rechtsanwaltsklausur. Ja. Da habe ich ihn umfassend zu prüfen und wenn ich dann beispielsweise jetzt eine Anwaltsklausur aus Beklagenperspektive habe, dann sage ich, der Anspruch, den der Kläger gegen mich geltend gemacht hat, besteht nicht aus dem Gesichtspunkt, aus dem Gesichtspunkt, aus dem Gesichtspunkt. Und die hat man dann herauszuarbeiten. Das heißt, dieses klausurtaktische und vielleicht das Antizipieren einer möglichen Lösung, die vom Klausurensteller vorgegeben ist, das funktioniert in der Anwaltsklausur so leider nicht.
Ja, selbst wenn der Anspruch eindeutig verjährt ist, ne, muss ich trotzdem grundsätzlich zunächst alle Anspruchsvoraussetzungen durchprüfen. Ich darf jetzt nicht darauf springen zu sagen, ja, der Anspruch besteht nicht, weil verjährt, das wäre Urteilsklausur, sondern ich muss das dem Gutachtenauftrag entsprechend umfassend prüfen. Und das ist auch ein Stück weit frustrierend, weil ich bin mir sicher, diese Erfahrung kennst du bestimmt auch, die habe ich ganz häufig gemacht. Als ich Referendar und auch als Student gewesen bin, ja, dann schreibe ich halt mein Gutachten und bei manchen Stellen steht dann drin, ja, fernliegend. Wo ich dachte, ja, aber es ist doch Gutachtenstil, dass das jetzt am Ende nicht durchgreift, okay, aber warum ist das jetzt fernliegend? Und andere Stellen, die ich dann nicht begutachtet habe, dann, ne, hier, wo ist denn dieser Anspruch aus 823 Absatz 2 in Verbindung mit Schutzgesetz, wo ich dann dachte, ja, ist das, also muss man das jetzt auch bringen? Und dann schreibt der Korrektor da dran, ja, Gutachtenstil muss halt alles angesprochen werden. Und das ist so eine Gratwanderung, Gutachtenstil, alles muss erörtert werden, einerseits, andererseits soll man auch keine fernliegende Sachen ansprechen. Und da gibt's auch leider keine pauschalen Richtlinien, sondern das bringt einfach die Klausurpraxis mit sich, dass man mit der Zeit da ein entsprechendes Judiz für entwickelt, was ist nun naheliegend und sollte begutachtet werden, was ist fernliegend und spreche ich lieber nicht an.
Genau, das ist ganz, ganz schwer zu antizipieren. Wo man sich so ein bisschen daran orientieren kann, ist natürlich, wenn im Sachverhalt bestimmte Probleme angelegt sind, dann könnte man sich überlegen, okay, wie welchen Anspruch kann ich noch prüfen, dass ich darauf dann noch eingehe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das im Vergleich zur Urteilsklausur deutlich schwieriger abzuschätzen ist.
Und wollen wir jetzt schon allgemein zum Gutachtenstil noch weitere Ausführungen machen, bevor wir auf den Bearbeitungsvermerk weiter eingehen? Ich glaube, jetzt steht uns das Gutachtenstil Wasser schon bis zum Halse, deswegen machen wir das noch direkt weiter. Also Gutachtenstil, das kennst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer aus dem Studium, ne, der besteht aus einem Obersatz, der Mandant könnte einen Anspruch auf Herausgabe des Pferdes aus 985 BGB haben, aus der Definition, das setzt voraus, dass der Mandant Eigentümer, der Gegner unberechtigter Besitzer ist, und aus der Subsumption, ne, da muss man eben subsumieren, und aus dem Ergebnissatz. Das ist der Gutachtenstil. Grundsätzlich ist das Gutachten in diesem Gutachtenstil zu formulieren. Aber
also es gilt eigentlich das, was vielleicht auch im ersten Examen schon gegolten hat. Unproblematisches kann im Urteilsstil abgearbeitet werden. Problematisches, da darf man aber wieder in den gewohnten Gutachtenstil abrutschen. Das heißt, überall, wo im Urteil, in der Urteilsklausur dann direkt als falsch angekreuzt würde, kann man das in der Anwaltsklausur so nicht machen. Das heißt, vom Stilistischen her ist man jedenfalls schon mal etwas freier.
Ja, ich würde sogar fast sagen, also das ist so ein Tipp, den muss man mit Vorsicht genießen von mir jetzt, der jetzt kommt. Aber nur damit das, mir hilft das manchmal, um das besser in Perspektive zu rücken. Man kann eigentlich fast sagen, das sind eigentlich keine Gutachtenklausuren, sondern es sind grundsätzlich Urteilsklausuren. Nur die problematischen Punkte, da werde ich dann Gutachter, dann gehe ich im Gutachtenstil vor. Bei den unproblematischen Punkten kann man und sollte man auch Urteilsstil verwenden, um eben eine entsprechend gute Schwerpunktsetzung deutlich zu machen.
Sehe ich auch so. Und ich meine sogar als weiteren Gesichtspunkt, so geht es mir jedenfalls, wenn ich im Urteilsstil formuliere, bin ich auch immer schneller und formuliere knapper und prägnanter, als wenn ich auf den Gutachtenstil gehe. Und gerade im Hinblick auf die Zeitproblematik ist das vielleicht so ein Punkt, wo man vielleicht noch ein paar Sekunden einsparen kann, die einen am Ende dann vielleicht retten können.
Genau. Und jetzt für die Puristen oder ich sag jetzt mal für die Connoisseure unter den Stilkundlern kann man auch noch den verkürzten Gutachtenstil vielleicht ans Herz legen. Also für die Leute, die sagen, nee, ich möchte allerdings den Urteilsstil jetzt so gar nicht anwenden, möchte aber trotzdem Zeit sparen, dann kann man auch diesen sogenannten verkürzten Gutachtenstil verwenden. Das bedeutet, dass man praktisch, ja, dass man Definition und Subsumption in einem Satz verschleift. Also zum Beispiel, wenn ein Auto, wenn der Motor eines Autos nicht funktioniert, dann ist klar, der ist mangelhaft nach 434, jedenfalls Absatz 3 Ziffer 1 BGB, weil er sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet. Das kann man im Urteilsstil so feststellen, so wie ich das gerade gemacht habe, oder man macht es im verkürzten Gutachtenstil zum Beispiel, indem man sagt, der Motor des PKW funktioniert nicht, sodass der PKW sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und mangelhaft gemäß 434 Absatz 3 Ziffer 1 BGB ist. Dann sollten wir an dieser Stelle noch etwas zum Hilfsgutachten sagen.
Ja, also ich würde sagen, auch das klassische Hilfsgutachten gibt es in der Anwaltsklausur auch nicht, denn ich gehe ja ohnehin schon auf jeden Gesichtspunkt ein den ich das Mandantenbegehren ja umfassend zu prüfen habe. Das heißt auch, wenn ich nach links und nach rechts schaue und abbiege, prüfe ich das ja ohnehin schon.
Genau, also dieses Hilfsgutachten, das Hilfsgutachten verbreitet, finde ich, viel zu Unrecht so viel Schrecken. Eigentlich, ich hatte einen Professor an der Uni, der gesagt hat, ja, das Hilfsgutachten ist eigentlich eine Doppelung. Dieses Wort Gutachten beinhaltet schon, dass ich eh alles zu erörtern habe. Ich habe eh alle Probleme zu bearbeiten, die in der Klausuraufgabe angelegt sind. Wenn ich nun zu einem Problem komme, der nach einem von mir präferierten Lösungsweg, ja, zu dem man nach einem präferierten Lösungsweg nicht käme, dann muss ich das eben trotzdem begutachten, weil Gutachtenstil. Und das ist auch total logisch, wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel, welchen Sinn das Gutachten in der Praxis hat. Zum Beispiel wir als Richter, wir schreiben ja auch regelmäßig Gutachten, ne? Für die kammerinterne Beratung nämlich. Zum Beispiel, wenn ich bin jetzt gerade in der Strafkammer und wenn wir einen Fall verhandeln müssen, dann schreibe ich ein Votum dazu, wenn ich Berichterstatter bin. Und da begutachte ich den Fall, wie man ihn lösen könnte oder sollte. Und da muss ich natürlich auch immer überlegen, ja, was ist denn, wenn der Rest der Kammer zum Beispiel nicht meine Auffassung teilt, dass ein Rücktritt vom Versuch vorliegt? Da muss ich ja trotzdem begutachten, wie dann die Strafzumessung aussehe. Und genauso auch in Anwaltsklausuren. Was ist denn, wenn jetzt nach meiner Ansicht eigentlich keine Mangelhaftigkeit vorliegt, es allerdings noch ein Problem bei der Fristsetzung gibt. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die Partnerin oder der Partner, für den ich dieses Gutachten in der Rechtsanwaltsklausur mache, oder auch das Gericht, das später angerufen wird, von einer Mangelhaftigkeit ausgeht. Dann muss ich halt sagen, ja, gesetzt den Fall, hier liege eine mangelhafte Sache vor, dann stellt sich die Frage, ob eine ausreichende Fristsetzung nach 281 Absatz 1 BGB vorliegt. Also du, liebe Hörerin, lieber Hörer, solltest alle in der Klausuraufgabe angelegten Probleme bearbeiten. Und ob man das dann Hilfsgutachten nennt oder nicht, ist eine reine Geschmacksfrage. Meines Erachtens braucht man das nicht besonders überschreiben, sondern ich empfehle, wie in meinem Beispiel mit der Mangelhaftigkeit, wenn du zu dem Ergebnis kommst, es ist nicht mangelhaft, dann kämst du jetzt nicht zu der Folgefrage ausreichende Fristsetzung zur Nacherfüllung. Egal, einfach Punkt Absatz und dann kann man einleitend gesetzt den Fall, die Sache ist mangelhaft, dann stellte sich die Frage, ob hier eine ausreichende Fristsetzung vorliege. Und dann prüft man einfach weiter. Also kein Riesenbohai machen, nicht schlimm.
Genau.
Dessen ungeachtet muss man klausurtaktisch vielleicht an dieser Stelle sagen, das gilt nicht immer so, aber in der Regel sind die Klausuren darauf angelegt, dass man jetzt nicht uferlos ins Hilfsgutachten rutscht.
Genau, ich denke vielleicht, man könnte sich an dieser Stelle mal hineinversetzen in die Position des Klausurenerstellers. Wenn ich jetzt eine Klausur erstelle fürs Examen, würde ich doch sagen, habe ich doch vielleicht den Anspruch an mich, dass ich einen Fall schaffe, den man schön gut durchlesen kann und wo es nicht schon in der Musterlösung darauf ankommt, dass er nur mit einem Hilfsgutachten zu lösen ist. Und so kann man es vielleicht im Gutachten auch versuchen. Gibt es irgendwie eine rechtliche Lösung, Möglichkeit, in der ich alle im Klausursachverhalt angelegten Probleme in mein Prüfungsschema hineinpasst. Und wenn man so einen Weg findet, dann ist jedenfalls die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das auch der richtige Weg ist.
Ja, ganz richtig. Ich finde das eine sehr wichtige klausurtaktische Erwägung. Allerdings auch mit dem Hinweis, das gilt nicht ausnahmslos. Es kommen auch immer mal wieder Klausuren vor, wo auch in den Prüfvermerken angelegt ist, dass gegebenenfalls Dinge im Hilfsgutachten zu erörtern sind. Also es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Aber im Grunde stimme ich dieser klausurtaktischen Erwägung ebenfalls zu.
Hoffentlich habe ich die Klausursteller jetzt nicht auf Ideen gebracht.
Genau. Ja, dann eine Sache noch zum Gutachten. Ah, wobei, ich glaube, jetzt machen wir erstmal mit dem Bearbeitervermerk weiter, oder? Geht es jetzt zu sehr drunter und drüber?
Nee, ne? Gerne, ich kann auch folgen.
Ja, ich hoffe, die anderen auch, die zuhören. Es soll ja ein bisschen abwechslungsreich sein. Zu den weiteren Fragen zum Gutachten kommen wir gleich noch. Es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Ich habe da nämlich noch ein paar Dinge, die ich eigentlich loswerden möchte. Ich lese jetzt erstmal mit dem Bearbeitungsvermerk weiter. Begutachtungszeitpunkt ist der, dann folgt das Datum. Das ist übrigens das Datum, an dem auch die Klausur geschrieben wird. Punkt. Ja, das, ne? Bearbeitungszeitpunkt eben. Und jetzt kommt's, das Gutachten soll auch Erwägungen zur Zweckmäßigkeit des weiteren Vorgehens enthalten. Das sind unsere
Zweckmäßigkeitserwägung unter Punkt C.
Genau, die wir dann als vorletztes machen. Wichtig, das Gutachten hat keine Sachverhaltsdarstellung zu enthalten. Das ist auch wichtig, kein Sachbericht, kein Tatbestand oder sowas. In aller Regel in Nordrhein-Westfalen ist das so. Das hat auch seinen guten Grund, weil die Sachverhaltsdarstellung kommt an einer ganz anderen Stelle dann vor.
Genau. Da wollte ich gerade auch schon reingrätschen. Das muss man mit Vorsicht genießen. Keine Sachverhaltsdarstellung bedeutet nur, dass ich im Gutachten- und Mandantenbegehren keine Sachverhaltsdarstellung mache. Im praktischen Aufgabenteil, beispielsweise in der Klageschrift, muss ich ja meinen Anspruch schlüssig darlegen. Das heißt, das ist ein Punkt, wo es dann doch zur Sachverhaltsdarstellung kommen kann.
Ja, und das ist da auch die wesentliche Leistung. Wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, auf den praktischen Aufgabenteil. Aber nach meinem Eindruck, viel weniger wichtig als die rechtlichen Ausführungen im praktischen Aufgabenteil, ist die Sachverhaltsdarstellung. Dass ich in der Lage bin, die relevanten Tatsachen dem Gericht darzulegen.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, die Sachverhaltsdarstellung in der Klageschrift ist tendenziell schon kürzer als beispielsweise der Tatbestand im Urteil.
Ja.
Das heißt, die Sachverhaltsdarstellung nimmt in der Anwaltsklausur weniger Raum rein als in der Urteilsklausur.
Genau.
Und diesen Raum muss man irgendwie füllen. Und der wird dann meistens dadurch gefüllt, dass es dann möglicherweise mehr rechtliche Probleme angelegt sind,
die zu Gutachten gibt. Genau, man sagt ja auch manchmal so, dass Rechtsanwaltsklausuren so Rennfahrerklausuren sind, ne, weil man da so durchrauschen muss. Es gibt zig Probleme, die man zu begutachten hat. Und man kann vielleicht auch mal sagen, zur Schwerpunktsetzung, ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung eine Aussage gelesen in einem Skript, da hieß es, dass die Zweckmäßigkeitserwägung zusammen mit dem praktischen Aufgabenteil zum Teil 50% der Note ausmachten. Da muss man erstmal sagen, es verbieten sich da pauschale Regelungen. Das ist alles Beurteilungsspielraum der Prüferinnen und Prüfer. Ich weiß, dass das frustrierend sein kann für die Referendarinnen und Referendare, aber vielleicht auch unter den Referendarinnen und Referendare sind ja bereits Menschen, die auch schon Klausuren korrigieren, zum Beispiel an der Uni. Und jeder weiß, Klausuren korrigieren ist sozusagen eine eigene Kunstform. Also das ist nicht so einfach, angemessene Bewertung zu finden, und deswegen gibt es eben diesen Beurteilungsspielraum. Und ich kann jetzt aus meiner Prüfererfahrung zumindest sagen, ich kenne keinen Prüfer, der solche pauschalen Regelungen aufstellt nach dem Motto Zweckmäßigkeit plus praktischer Aufgabenteil sind 50%.
Ich würde auch sagen, das ist von Klausur zu Klausur auch total unterschiedlich. Es gibt Klausuren, da ist man vielleicht mit den Zweckmäßigkeitserwägungen relativ schnell fertig, weil keine besonderen Probleme angelegt sind. Dann gibt es aber auch Zweckmäßigkeitserwägungen, in denen es Hilfsaufrechnung, Hilfswiederklage darzustellen und noch weitere Probleme.
Ja.
Und dann wird natürlich der Zweckmäßigkeitsteil halt immer wichtiger.
Genau. Es kommt eben ganz auf die Klausur an. Und werde auch zum Beispiel häufig gefragt, wie schlimm ist es, wenn der praktische Aufgabenteil fehlt. Das ist natürlich misslich, ne? Das ist natürlich ein Fehler und wird negativ bewertet. Aber es gibt keine pauschale Regel, die besagt, ja, dann ist automatisch durchgefallen. Sondern das ist immer eine Gesamtwürdigung. Also ich habe auch schon Klausuren gesehen, da war der praktische Aufgabenteil nicht vorhanden oder nicht besonders gut. Und trotzdem kann die, ne, je nach Einzelfall und nach Beurteilung der Prüferinnen und Prüfer, trotzdem noch zumindest vielleicht im befriedigend oder so landen. Also da sollte man sich nicht verrückt machen lassen.
Ich kann vielleicht an dieser Stelle noch mal ergänzen. Hier am Landgericht Münster haben wir vor 2 Jahren mal eine Umfrage unter AG-Leitern gemacht. Mhm. Natürlich nicht repräsentativ. Was sind die schlimmsten Fehler in einer Anwaltsklausur? Mhm. Und der Fehler, der am wenigsten schlimm war, war wenn im praktischen Aufgabenteil am Ende die rechtliche Würdigung zu knapp gerät.
Die rechtliche Würdigung im praktischen Aufgabenteil. Ja, das würde ich glaube ich auch teilen, so, ja. Aber daran sieht man, es gibt nicht solche pauschalen Erwägungen, und ich kann jetzt nur meine subjektive Einschätzung teilen oder meine Nahbereichsempirie, und die lautet, A und O in der Rechtsanwaltsklausuren ist das materiellrechtliche Gutachten oder gegebenenfalls das prozessuale Gutachten, aber vor allem das materiellrechtliche Gutachten, und deshalb sind es auch so ein bisschen verkappte Erstexamensklausuren
mit so einem kleinen, würde ich mich anschließen.
Ne, da kommt so ein bisschen was drauf, so, ne, noch so ein i-Tüpfelchen mit Prozessual. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber in der Mehrzahl der Fälle, die ich korrigierend habe und gesehen habe, würde ich sagen, oh, die materiellrechtliche Prüfung, die macht jedenfalls über die Hälfte der Note aus, ziemlich sicher.
Wobei ich allerdings an dieser Stelle auch die Zweckmäßigkeitserwägung nicht kleinreden möchte.
Nee, gar nicht.
Gerade wenn zum Beispiel der rechtliche Aufgabenteil etwas auf der Kippe steht.
Ja.
Oder wir beispielsweise eine Kandidatin oder einen Kandidaten haben, es schwankt zwischen 3 und 4 Punkten. Dann denke ich schon, ist der Zweckmäßigkeitsteil schon nochmal so ein Punkt, wenn da gute Erwägungen kommen, womit man vielleicht auch eine ansonsten eine Klausur, die leider nicht so gut gelaufen ist, noch einmal retten kann.
Genau, so oder so. Wir werden darauf nochmal zu sprechen kommen, wenn es dann um die Zweckmäßigkeitserwägung im Konkreten geht. Ja, ich würde dann erstmal mit dem Bearbeitungsvermerk fortfahren. Sollte eine Frage für beweiserheblich gehalten werden, so ist eine Prognose zu der Beweislage zu erstellen. Und dann in Klammern zum Beispiel Beweislast, Qualität der Beweismittel. Das ist diese berühmte Beweisprognose, zu der, würde ich sagen, kommen wir gleich später ausführlich. Sollte eine weitere anwaltliche Sachverhaltsaufklärung für erforderlich gehalten werden, so ist zu unterstellen, dass die Mandantin keine weiteren Angaben machen kann, die über die im Vermerk vom so und so vierten Gemachten hinausgehen. Dieser Anwaltsvermerk, das ist meistens das, womit die Klausur vorne startet. Ne? Da ist so, ne, heute erscheint Frau sowieso und erklärt hier sowieso. Das ist dann dieser Anwaltsvermerk.
Vielleicht an dieser Stelle noch mal eine kleine Ergänzung. Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, wie starte ich eigentlich in die Klausur und was lese ich als erstes? Mhm. Da waren wir uns einig, wir fangen auf jeden Fall mit dem Bearbeitungsvermerk an.
Genau, wir beide waren uns einig,
sehen
manche auch anders, genau. Mhm.
Und danach würde ich sogar sagen, würde ich anschauen, was habe ich eigentlich für eine Art von der Klausur? Habe ich jetzt eine Klausur aus Klägerperspektive, über die wir heute reden? Dann ist es meistens unproblematisch, ganz von vorne zu lesen. Habe ich allerdings eine Klausur aus Beklagtenperspektive oder so eine verkappte Klägerklausur, über die wir ganz am Anfang geredet haben, dann versteht man meistens den Vermerk überhaupt gar nicht, wenn man nicht vorher schon einmal die Klageschrift gelesen hat, die schon in der Welt ist, weil der Mandant ja meistens dann nur auf das reagiert im Vermerk, was bereits schon prozessual in der Welt ist.
Ja.
Und da würde ich tatsächlich empfehlen, wenn man das denn dann möglichst schnell bemerkt hat, was für eine Art der Klausur man gerade vor sich liegen hat, dann erst mit der Klageschrift oder mit dem Hauptvorbringen anzufangen und sich erst dann die Einwendungen durchzulesen, die möglicherweise auf der ersten Seite im Klausursachverhalt stehen.
Ja, sehr wichtiger Tipp, ne? Also nachdem man den Bearbeitervermerk gelesen hat, fängt man vorne bei der Klausur an und wenn man merkt, zum Beispiel, ne, es erscheint die Mandantin sowieso und sie sagt, Frau Rechtsanwältin, bitte helfen Sie mir, ich wurde verklagt, alles Wichtige entnehmen Sie der anliegenden Klageschrift, die ich Ihnen mitgenommen habe. Ich habe dazu Folgendes zu sagen, Doppelpunkt. Und wenn man jetzt weiterliest, versteht man gegebenenfalls nur Bahnhof, weil man die Klageschrift nicht kennt. Deswegen, da kann es sich empfehlen, einmal weiter zu blättern und sich dann die Klageschrift durchzugucken, um dann zu verstehen, was eigentlich hier im Ring gerade ist. Und dann fängt man wieder vorne an. Ja, sehr wichtiger Tipp. Okay, dann kommen im Bearbeitungsvermerk noch Hinweise zum, welcher Rechtszustand zugrunde zu legen ist. Und dann heißt es praktischer Aufgabenteil. Soweit ein prozessuales Vorgehen der Mandantin ganz oder teilweise für erfolgversprechend und oder zweckmäßig gehalten wird, ist ein Schriftsatz an das Gericht zu entwerfen, welcher der prozessualen Situation und dem im Gutachten gefundenen Ergebnis entspricht.
Genau. Hier auch vielleicht das ein wichtiger Punkt, was dem Gutachten entspricht. Dass man sich da vielleicht auch nicht in Widersprüche setzt, was man vorher im Gutachten entwickelt hat.
Genau.
Und vielleicht aus Anwaltsperspektive alles einzuklagen, was möglich ist, um Verhandlungsmasse zu haben. Nein, nur das, was man im Gutachten ermittelt hat, das ist das Richtige und das soll nachher zugrunde gelegt werden.
Oh, da sprichst du einen ganz wunden Punkt bei mir an, weil bestimmte Sachen, die mich sehr triggern können in einer Arbeitsgemeinschaft, ist, wenn Referendarinnen und Referendare auf die Idee kommen, wahrheitswidrig oder zumindest irreführend Sachen geltend zu machen in Klausuren. Du hast jetzt gesagt, jetzt nicht einfach alles einklagen, auch wenn die Ansprüche teilweise unbegründet sind, um Verhandlungsmasse für einen Vergleich herzustellen. Das triggert mich ganz schön, weil das ist nicht nur falsch, weil es dem Bearbeitungsvermerk widerspricht, sondern in der Praxis ist das auch strafbar, ne?
Genau.
Es ist einfach mindestens ein versuchter Prozessbetrug, wenn man Sachen einklagt, die tatsächlich nicht, die tatsächlich nicht vorliegen.
Das ist, finde ich, sogar, glaube ich, ein häufiger Fehler, der in Anwaltsklausuren gemacht wird. Man muss sich mal überlegen, im Prinzip, wenn man am Ende doch alles einklagt, mit diesem Scheinargument Verhandlungsmasse zu haben, führe ich meine vorherige rechtliche Prüfung ja ad absurdum.
Ja.
Ich prüfe als allererstes, was habe ich rechtlich für Ansprüche, aber dann mache ich eh alles geltend, um Verhandlungsmasse zu haben.
Ja, ja.
Das ist in der Praxis kein gutes Vorgehen, ist aber auch in der Klausur erst recht kein gutes Vorgehen.
Genau, wir wissen natürlich, dass so Ideen von Referendarinnen und Referendare auch tatsächliche Hintergründe haben, aber ich finde, das ist ganz schwer, also ich finde das ganz schwer zu ertragen, weil auch als Rechtsanwältin und Rechtsanwalt ist man nun mal Organ der Rechtspflege und es gibt auch die Wahrheitspflicht nach 138 ZPO, die ist mir so wichtig, dass ich sie nochmal wortwörtlich hier mitgebracht habe. Die Parteien haben ihre Erklärung über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben. Das heißt, nicht Sachen einklagen, die nicht vorliegen, aber das spielt auch an anderen Stellen eine wichtige Rolle. Ich habe zum Beispiel schon mal gelesen, dass in einer Klausur aus Klägersicht, da wurde Kaufpreis eingeklagt und die Gegenseite hat Mangelhaftigkeit vorgetragen. Und in tatsächlicher Hinsicht war tatsächlich unstreitig, dass das mangelhaft gewesen ist, die Kaufsache. Und da kam zum Beispiel ein Bearbeiter oder eine Bearbeiterin auf die Idee, ja, wir könnten doch, ne, so für den Mandanten vorteilhaft, wenn wir doch mal die Mangelhaftigkeit bestreiten. Sollen wir mal doch mal gucken, ob die Gegenseite dafür Beweise vorbringen kann. Und das geht natürlich gar nicht. Das darf man nicht machen. Das widerspricht der Wahrheitspflicht.
Genau, deswegen steht auch drin, Bindung an das Mandantenbegehren. Das ist für die Klausur ganz, ganz wichtig, dass man, ich kann das vielleicht verstehen, dass man vielleicht bei der Anwaltsklausur ein bisschen näher dazu reicht, vielleicht den Sachverhalt anzureichern. Aber wenn der Mandant bestimmte Sachen vorträgt, dann sind die vorgetragen. Und wenn der Mandant bestimmte Sachen bestreiten möchte oder auch bestimmte Sachen nicht bestreitet, dann ist man daran gebunden und hat dann die rechtliche Prüfung daran auszurichten.
Ja, das zumindest heißt, wenn es der Wahrheit entspricht. Ne? Es reicht jetzt auch nicht, wenn der Mann dann sagt, ja, ist schon mangelhaft, aber lass uns das mal bestreiten. Ne? Vielleicht kommen wir damit durch. Das geht natürlich auch gar nicht. Und zu einer wahren Darlegung vor Gericht gehört übrigens auch, ne, wie 138 Absatz 1 ZPO sagt, dass die Darstellung vollständig ist. Also man darf nicht einfach Sachen unter den Tisch fallen lassen, die für den Mandanten ungünstig sein kann. Es gab zum Beispiel mal eine Anwaltsklausur, da stand in Rede, dass der Mandant unter Umständen den Anspruch erlassen haben könnte. Und nach der Lösung, die das Landesjustizprüfungsamt dargestellt hatte, war das sogar zumindest zu einem Teil anzunehmen. Und da kam zum Beispiel auch eine Bearbeitung auf die Idee, also der Mandant hat gesagt gegenüber dem Anspruchsgegner, ja, das schon, ist schon gut, ne, zu einem gewissen Betrag, ist schon gut so. Und darin sollte man halt einen Teilerlass sehen. Und da gab es halt Bearbeitungen, die gesagt haben, ja, in der Klageschrift trage ich das mal nicht vor, da könnte ja ein Erlass drin zu sehen sein. Und das ist natürlich grob irreführend und unvollständig.
Genau. Basis muss immer die rechtlich richtige Lösung sein. Das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel wirtschaftliche Erwägungen komplett unter den Tisch fallen dürfen, aber halt immer nur auf Basis der rechtlich zutreffenden, richtigen, umfassenden Lösung. Und darauf aufbauen dürfen durchaus in Anwaltsklausur auch wirtschaftliche Überlegungen angestellt werden, aber nicht zulasten der rechtlich richtigen Lösung.
Ja, ganz richtig und ganz wichtig. Ich fahre mal mit dem Bearbeitungsvermerk vor, also das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe mit dem praktischen Aufgabenteil, das ist in Klausuren aus Klägersicht eben häufig die Klageschrift, die man dann zu entwerfen hat. Dann geht es weiter, sofern ein prozessuales Vorgehen insgesamt für nicht erfolgversprechend und oder unzweckmäßig gehalten wird, ist in einem Schreiben an die Mandantin darzulegen, weshalb dies der Fall ist und wie weiter vorzugehen ist.
Genau. An dieser Stelle könnte man sich ja vielleicht auch wieder klausurtaktisch überlegen, ach, der Anspruch muss vielleicht irgendwie zumindest zum Teil bestehen, denn ansonsten kann ich ja gar keine Klageschrift schreiben, sondern nur einen Mandanten schreiben. Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt viele Klausuren, wo auch die Lösung nachher vorsieht, dass man einen Mandanten schreiben am Ende zu entwerfen hat. Also sich daran auszurichten, dass auf jeden Fall die Klage teilweise begründet sein muss, damit man einen bestimmten praktischen Aufgabenteil dann ein Schreiben ans Gericht werfen kann, das ist hiermit durch den Bearbeitungsvermerk ausgeschlossen.
Ehrlich, das ist deine Einschätzung. Ich hätte jetzt gesagt, also nach meiner Einschätzung ist das Mandantenschreiben tatsächlich eher ein unrealistisches Klausurergebnis. Aber das ist
Also würde ich so in der Pauschalität tatsächlich nicht teilen.
Ja, ich würde
Also die Klausuren, die ich mir durchgeschaut habe, kommt es durchaus vor. Ich würde sagen, es ist durchaus seltener, aber ich würde sogar, ist immer sehr schwierig, irgendwie mit Prozentzahlen zu schätzen, aber ich würde vielleicht sogar bis zu 20% schätzen, dass auch man zum Mandantenschreiben kommt.
Okay, wäre zumindest auf jeden Fall auch eine deutliche Minderheit, aber das ist ja auch interessant und da können unsere Einschätzungen ja auch teilweise abweichender sein als AG-Leiter. Ich würde schon meistens sagen, im Regelfall, und das deckt sich ja zumindest auch mit deiner prozentualen Einteilung, im Regelfall ist ein Mandantenschreiben eher nicht gewollt. Das, finde ich, macht zumindest aus Prüfersicht auch insoweit Sinn, als in einer Klageschrift ja oder auch in einer Klageerwiderung bestimmte Dinge abgefragt werden, die so in einem Mandantenschreiben gar nicht so gut dargestellt werden können. Zum Beispiel zweckdienliche Anträge, ne? Aber gut, da haben wir halt einfach unterschiedliche Einschätzungen offenbar an der Stelle.
Ja, selbstverständlich, wenn man am Ende Mandantenschreiben anschreibt und tatsächlich wäre ein Schreiben an das Gericht zu entwerfen gewesen, dann ist das natürlich fatal, weil da natürlich sehr, sehr, sehr viel fehlt. Trotzdem meine ich, ich könnte nicht den Tipp geben, im Zweifel, dass immer der praktische Aufgabenteil ein Schreiben an das Gericht sein muss, weil doch ein nicht ganz unerhebliches Restrisiko besteht, dass es vielleicht doch mal auf das Mandantenschreiben ankommt.
Naja, okay. Ja, du bist der Experte, du hast die Unterlagen auch erstellt. Ja.
Darauf will ich mich nicht einlassen.
Die Klausuren alle ausgewertet. Okay, dann so viel zum Mandantenschreiben. Und als letzter Punkt, den ich noch vorlesen wollte aus dem Bearbeitungsvermerk. Bei den rechtlichen Ausführungen sind Bezugnahmen auf konkrete Passagen des Gutachtens zulässig. Ja, und auf diese ominösen Bezugnahmen, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, wenn wir dann über den praktischen Aufgabenteil sprechen. So viel zum Bearbeitungsvermerk. Wir haben anhand dessen jetzt schon ganz viel erörtert. Wir knüpfen jetzt nochmal an unserem Aufbau an. Also Mandanten begehren Gutachten, Zweckmäßigkeitserwägung, praktischer Aufgabenteil. Wir starten jetzt mal mit dem Mandantenbegehren. In diesem Mandantenbegehren arbeiten wir den Maßstab heraus, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Praktisch der Nagel, der jetzt in die Wand kommt, anhand dessen, an dem wir alles aufhängen.
Genau so ist es.
Und ein Tipp, den ich da immer gebe, ist, nicht zu ausufernd werden. Es darf jetzt gerade kein verkappter Sachbericht werden. Wir haben ja gesehen im Bearbeitungsvermerk, Sachbericht nicht verlangt.
Genau. Also beim Mandantenbegehren nicht zu lang schreiben. Ich denke, man kann auch mit wenigen Worten die notwendigen Punkte einsammeln. Allerdings allzu knapp sollte es auch nicht sein. So ein paar Gesichtspunkte sind schon wichtig, die im Mandantenbegehren aufzunehmen sind. Und ich denke, auf die gehen wir jetzt auch einmal ein.
Ja, beziehungsweise ich kann einfach mal ein paar Beispiele, ich habe mir ein paar Beispiele genommen, wo ich meine, das sind gelungene Mandantenbegehren. Zum Beispiel könnte ein Mandantenbegehren lauten, die Mandantin, in Klammern M, ne, man kann Abkürzungen machen, wenn man möchte, das ist vertretbar, bittet um Prüfung, ob ihr Ansprüche gegen Frau Stresesdorf zustehen. Hierbei begehrt sie zum einen Ersatz für die Aufwendung, welche sie für den Kater Tommy erbracht hat, und zum anderen die Zahlung eines Schmerzensgeldes, weil sie über den Kater gestolpert ist und sich so verletzt hat. Hierbei soll auch geprüft werden, ob es anstelle einer Klageerhebung sinnvoller ist, den von der Frau Stresesdorf außergerichtlich vorgeschlagenen Vergleichsvorschlag anzunehmen.
Genau, man sieht hier an der Formulierung von dem Mandantenbegehren schon, es weist in gewisser Weise etwas Ähnlichkeiten auf zu dem Obersatz, den man im Urteil immer wählt. Das heißt, es wird einmal so ein bisschen der Themenkomplex abgegrenzt, aus welchem Ansprüche nach Willen der Mandantin geltend gemacht werden sollen.
Und das entnimmt man meistens auch diesem Mandantenvermerk am Anfang der Akte. Da steht ja drin, was genau gewollt ist. Zum Beispiel, sie wird ausdrücklich gesagt haben, dass sie sich fragt, ob es vielleicht sinnvoll ist, diesen Vergleichsvorschlag anzunehmen. Wir sehen hier auch diese Einteilung in, ja, ich sag mal, in Rechtskomplexe. Ne? Einerseits geht es um Aufwendungsersatz, ne? Andererseits um Schmerzensgeld. Ich habe noch ein anderes Mandantenbegehren mitgebracht. Die Mandantin bittet um Begutachtung. Es ist übrigens entspricht originalen Klausuren. Du kennst vielleicht die Klausurfälle. Ist jetzt nicht aus den Prüfungsvermerken abgeschrieben, was auch nicht zulässig wäre, sondern das ist eben auf dieser Klausuraufgabe basierend. Die Mandantin M bittet um Begutachtung, ob sie gegen die Peking-Ente GbR einen Anspruch auf Herausgabe des Ofens hat. Da sie ihren Betrieb ohne den Ofen nicht fortführen kann, hat sie ein Interesse an einer möglichst schnellen Herausgabe des Ofens. Ansprüche gegen die Gesellschafter der GbR sollen nicht geltend gemacht werden.
Hier sieht man auch wieder, welche Punkte drin sind. Erstens das Ziel des Mandanten. Zweitens, aus welchem Themenkomplex mache ich Ansprüche geltend?
Ja.
Das kann ja auch manchmal sein, dass wir mehrere Themenkomplexe haben. Es soll nur ein Themenkomplex begutachtet werden. Das ist dann hier richtig zu stellen. Und drittens, wie in diesem Fall hier, wenn gegen bestimmte Personen Ansprüche geltend gemacht werden wollen und gegen bestimmte nicht. Das ist auch im Mandantenbegehren klarzustellen. Dann wäre es auch fehlerhaft im Gutachten, noch Ansprüche zu prüfen, gegen die der Mandant beispielsweise und die Mandantin gar nicht vorgehen möchten.
Ja, das kommt gar nicht so selten vor, dass gesagt wird, ne, das macht das Prüfungsamt natürlich auch, um die Aufgabe zu entschlacken, gegen den möchte ich jetzt nicht vorgehen. Ne? Und ganz wichtige Weichenstellung natürlich für die Zweckmäßigkeitserwägung, möglichst schnelle Herausgabe. Also in dieser konkreten Klausur ging es dann hinterher tatsächlich auch darum, einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen.
Genau. Wichtig ist an dieser Stelle auch, die rechtliche Subsumption und das Ziel hier noch nicht zu sagen, sondern nur, worum geht es dem Mandanten oder der Mandantin? Sie möchte eine möglichst schnelle Erledigung haben. Dass es dann natürlich möglicherweise auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung hinausläuft und den Antrag dafür zu stellen, das kommt dann erst in den Zweckmäßigkeitserwägung. Ja.
Also das Begehren muss präzise herausgearbeitet werden und wovor ich warnen möchte, sind solche Herangehensweisen, wo man jetzt in so einen Schreibfluss kommt à la Sachbericht. Also zum Beispiel, na, bittet um Begutachtung, ob sie Ansprüche gegen diese Peking-GbR hat auf Herausgabe eines Ofens. Hintergrund war, dass die Mandantin Geschäftspartnerin der Peking-Ente-GbR gewesen ist. In diesem Zusammenhang hat man diesen Ofen angeschafft, aber hat man diesen Vertrag geschlossen und so weiter und so fort. Also keine Geschichtserzählung. Das kommt hinterher gegebenenfalls eben im praktischen Aufgabenteil.
Genau.
Ja, so viel zum Mandantenbegehren oder begehrst du noch weitere Auskünfte?
Vielleicht, wenn wir das Mandantenbegehren einmal runterbrechen, sind eigentlich, finde ich, vier Gesichtspunkte wichtig, auf die man eingehen kann, beziehungsweise eingehen sollte. Das Ziel des Mandanten, der Themenkomplex, aus welchem Ansprüche geltend gemacht werden, die Personen, gegen welche Ansprüche geprüft werden sollen oder nicht geprüft werden sollen und als vierter Punkt gegebenenfalls die prozessuale Ausgangssituation, dass man die einmal ganz kurz darstellt. Beispielsweise gegen den Mandanten ist ein Versäumnisurteil erlassen worden und es sind schon 1,5 Wochen vergangen. Dann kann man das beispielsweise einmal grob oben schon einmal aufnehmen, weil man darauf dann ja später auch nochmal eingeht.
Ja, ganz richtig. Ja, wenn wir insoweit dann mit dem Mandantenbegehren fertig sind, dann kommt, wie gesagt, als zweiter Schritt das Gutachten, dann die Zweckmäßigkeitserwägung und dann der praktische Aufgabenteil. Und jetzt gemessen an der fortgeschrittenen Zeit, denke ich, gönnen wir uns und auch den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal eine Minute zum Durchatmen. Wir haben ja jetzt schon auch viel Inzident angesprochen anhand des Bearbeitungsvermerks. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns doch in der nächsten Folge, wo wir dann ausführlich vor allem über das Gutachten und da auch über die Beweisprognose sprechen werden und gegebenenfalls auch schon einige Teile der Zweckmäßigkeitserwägung uns anschauen werden, oder?
Genau, es bleibt weiter spannend.
Es bleibt weiter spannend, genau. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal bei dir, lieber Niklas, für das schöne Gespräch.
Und bei dir nochmal ganz vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es lehrreich und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam gefunden. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter, und RevPod ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war es für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!
Tschüss!